Leipzig und Leute, der Podcast mit dem Oberbürgermeister.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Leipzig und Leute. Normalerweise stellt hier unser Oberbürgermeister die Fragen an Menschen, die diese Stadt bewegen. Heute drehen wir den Spieß einmal um. Heute wird Burkhard Jung interviewt. Mein Name ist Katrin Knabe. Ich arbeite normalerweise hinter den Kulissen im Rathaus als Referentin. Viele Jahre war ich außerdem beim Radio tätig und deshalb freue ich mich sehr, heute hier mal wieder am Mikrofon sitzen zu dürfen. Neben mir sitzt Burkhard Jung. Herzlich willkommen in Ihrem Podcast.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Knabe. Ich bin gespannt, was Sie fragen.
Ja, Sie sind inzwischen seit 20 Jahren Oberbürgermeister von Leipzig und seit einem Jahr Gastgeber dieses Podcasts. Es ist also ein doppelter Anlass, dass wir heute mal Ihnen die Fragen stellen. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich mal los. Leipzig ist eine Stadt, die wächst, die sich verändert und die viele Menschen bewegt. In den vergangenen Tagen allerdings auf eine ganz andere Weise. Die Amokfahrt in der Innenstadt hat viele Leipzigerinnen und Leipziger erschüttert und verunsichert. Seitdem wollen viele wissen, wie sicher ist unsere Innenstadt und was kann die Stadt tun, damit sich die Menschen im öffentlichen Raum sicherer fühlen? Was antworten Sie ihnen?
Also erst einmal bin ich noch irgendwie berührt und auch bewegt von den Ereignissen ab dem 4. Mai. Diese Wahnsinnstat, die man sich nicht vorstellen konnte, die natürlich anderswo schon stattgefunden hat, aber irgendwie so weit weg schien. Menschen, die getötet werden, Angehörige, die weinen. Eine Unsicherheit, die in der ganzen Stadt zu spüren ist. Und gleichzeitig so ein Trotz auch, wir gehen in die Stadt gerade deswegen. Also ich glaube, der erste Gedanke ist wirklich ganz bei den Angehörigen der Opfer, bei den Menschen, die betroffen sind. Und Danke zu sagen all jenen, die geholfen haben, die nicht weggeguckt haben, die eine Decke geholt haben, ein Wasser gereicht haben, eine Hand gehalten haben, Menschen versorgt haben. Das ist das Erste. Das Zweite, der Dank. Das Dritte, ja, was können wir tun, damit es nicht ausgenutzt werden kann, unsere offene, vielfältige, bunte, auch dialogfähige Stadt. Wir wollen ja den öffentlichen Raum den Menschen schenken und geben. Und die Menschen müssen ihren öffentlichen Raum besetzen und erobern dürfen, ohne in ein Gefühl zu kommen der Unsicherheit, aber auch ohne in ein Gefühl zu kommen der, wir können uns ja nicht mehr bewegen. Ich habe dann als Erstes verfügt, dass wir den Eingang zur Grimmaischen Straße vom Augustusplatz für eine Zeit lang jetzt ganz zumachen mit Pollern, die nur schwer besiegt werden können.
Die stehen ja auch schon.
Die stehen schon. Und wir grundsätzlich das gesamte Konzept der Zufahrtswegung in die Innenstadt nochmal neu überdenken aufgrund der Vorfälle, aber auch aufgrund der Sicherheitskonzepte, die wir für Großveranstaltungen haben. Und da werden wir einen Kompromiss finden müssen zwischen Zugänglichkeit, Sicherheit, Lieferdiensten, Rettungswegen, Freizügigkeit, Feste feiern. Ich glaube, dass wir gut beraten sind, uns nicht in eine vermeintliche Sicherheit zu wiegen, dass man alles sicher bekommen kann. Aber wir können hier und da einfach besser werden in der Zufahrtsbewegung, im Zufahrtsschutz. Und dafür sollten wir uns auch die Zeit nehmen, die notwendig ist, um das qualitativ gut zu tun und jetzt nicht überstürzt eine Sturzgeburt zu veranlassen.
Das Thema Sicherheit beschäftigt gerade viele Menschen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch die großen Alltagsthemen der Leipzigerinnen und Leipziger. Vom Verkehr über Schulen bis hin zu Integration und Klimaschutz. Und für diese Podcast-Folge war ich mit einem Aufnahmegerät in der Stadt unterwegs und habe Fragen gesammelt. Und ich starte mal mit den jüngeren Leipzigerinnen und Leipzigern in der Südvorstadt, bei den Grundschülern der Kurt-Masur-Schule. Die haben nämlich ein Schulradio und die haben dort das für mich aufgenommen.
Hallo, ich bin Arthur, 9 Jahre, und ich würde gern von Ihnen wissen, wie es ist, Bürgermeister zu sein.
Hallo, ich bin Leonie und bin 10 Jahre alt. Ich wollte dich fragen, was du am liebsten machst, wenn du frei hast.
Ich bin Juli und bin 9 Jahre alt und ich wollte dich fragen, ob du selber ein Haustier hast und wenn ja, dann welches?
Also fangen wir mal an mit Arthurs Frage. Wie ist es denn, Bürgermeister zu sein?
Ich bin gerne Bürgermeister, Oberbürgermeister, so viel Zeit muss sein. weil ich glaube, dass Leipzig eine der schönsten Städte überhaupt der Welt ist und es sich lohnt, für Leipzig zu arbeiten und diese Stadt noch schöner und noch besser zu machen für die Menschen, die in ihr wohnen, die sowieso großartig sind. Und so ein Schwerpunkt für mich ist in der Tat, für Kinder und Jugendliche zu arbeiten, die Schulen auf Vordermann zu bringen, die genügend Kita-Plätze und Spielplätze bereitzustellen, für den Sport etwas zu tun. Also alles das, was eigentlich das Leben lebenswert macht, mich zu bewegen, mit anderen zusammenzukommen, zu spielen, nachzudenken, zu quatschen, aber auch zu lernen und zu leben. Alles das wird vor Ort entschieden in einer Stadt durch eine Verwaltung, durch einen Bürgermeister, durch einen Stadtrat, durch gewählte Vertreterinnen und Vertreter der Bürgerschaft. Und insofern, ich mache das gerne, weil ich das Gefühl habe, man kann ganz viel gestalten. Ja, und die zweite Frage, was ich am liebsten mache, wenn ich frei habe. Wenn ich wirklich mal frei habe, was nicht so viel der Fall ist, dann versuche ich, in meiner Familie zu sein, mit meinen Kindern zusammenzukommen. Ich habe auch noch eine ganz kleine Tochter, mit ihr zu spielen, mit meiner Frau etwas zu unternehmen und ein bisschen Gitarre zu spielen und zu lesen. So, das sind meine Hobbys. Und dein Haustier wurde auch noch gefragt, glaube ich. Jetzt kommt das Überraschende. Ich habe zwei Hunde. Wir haben zwei Hunde. Einen Terrier und ein Pudel oder eine Pudelin und die beiden verstehen sich prächtig.
Sehr schön. So, jetzt kennen wir schon ein bisschen die private Seite des Oberbürgermeisters. Ich war aber nicht nur in der Schule unterwegs, sondern auch im Paunsdorf Center, weil ich dachte, dass die Menschen in der Innenstadt, die werden ja öfter befragt und ich dachte mir, ich fahre mal ein bisschen raus. Rausfahren ist ein gutes Stichwort, da landet man nämlich schnell beim Thema Verkehr. Und ich habe Uwe Ritter angesprochen und der hatte sofort eine sehr konkrete Frage parat.
Das geplante Parkhaus am Stadion zu bauen, wann wird das umgesetzt und ob das zeitnah passiert oder ob Jahre wieder vergehen? Weil das ist schon lange geplant gewesen.
Gute Frage. Das dauert in der Tat noch etwas länger. Wir haben den Masterplan für das Stadionumfeld fertig. Es gibt noch letzte Überlegungen zur Erweiterung am Kotterweg für RB Leipzig und die Trainingsflächen. Aber in der Tat ist das Parkhaus ein Schlüssel, um das weitere Gelände zu entwickeln. Also Parkhaus, zukünftige neue Ballsporthalle und jetzige Quarterback Arena zusammenzudenken mit dem Stadion und dem Vorplatz. Wir haben jetzt die Ausschreibung für die Verkehrsentwicklung auf den Weg gebracht, bringen jetzt die Masterplanung für die bauliche Realisierung auf die Strecke, so dass ich davon ausgehe, ab 27 Planung, ab 28 Bau des Parkhauses könnte gelingen, mit dem Ziel 29 mit der Ballsporthalle und der Arena weiterzumachen.
Wir bleiben beim Thema Verkehr. Den treibt auch die Rentnerin Gudrun Theil um, allerdings aus einer ganz anderen Perspektive.
Der Verkehr wird immer größer, vor allen Dingen in der Stadt drinnen, mit den Fahrradwegen und alles. Ich finde, das ist für den Autofahrer sehr zum Nachteil. Am Bahnhof vor allen Dingen, wenn sich da der Fahrradfahrer und der Autofahrer da begegnen. Ne? Ich finde, es wird zu viel für den Fahrradfahrer jetzt getan, als für den Autofahrer. Meine Meinung.
Jetzt muss ich da mal intervenieren. Also ich selbst fahre sehr viel Fahrrad in Leipzig und nehme die Situation oft genau andersherum wahr. Tja, was machen wir? Die einen wünschen sich, so wie ich, mehr Platz fürs Fahrrad. Andere fühlen sich eben als Autofahrer verdrängt. Wie wollen Sie diesen Konflikt auflösen? Ist der lösbar?
Also Frau Theil hat ja ein wenig gelacht am Ende ihres Beitrags. Ich glaube, sie weiß auch, dass es miteinander in die Balance kommen muss. Wir brauchen Wirtschaftsverkehr, wir brauchen Lieferverkehr, wir brauchen Verkehr für Menschen, die aufs Auto angewiesen sind. Und trotzdem, wir brauchen eben auch eine, ja, weniger an motorisierten Verkehr, denn jedes Jahr kommen Autos dazu, der Parkraum wird immer weniger, der Lärm, die Belastung durch die Emissionen des Verkehrs, alles das kommt zusammen und alle Städte in Europa, aber auch weiter darüber hinaus, denken über neue Verkehrsbeziehungen nach, über neue Verkehrswege, über die Stärkung des Radverkehrs, über die öffentlichen Nahverkehre, über die U-Bahn bis zur S-Bahn. Ich glaube, wir sind wirklich gut beraten, zu versuchen, den Menschen viel Mobilität zu ermöglichen durch öffentlichen Nahverkehr und durch Radverkehr und Fußverkehr und den motorisierten Individual-Autoverkehr es möglichst zurückzufahren und ihn zu verringern, weil die Lebensqualität in unseren Städten, die leidet sehr darunter. Das heißt nicht, dass ich nicht Verständnis habe. Ich fahre auch sehr, sehr gerne Auto. Ich fahre gerne mit dem Auto in die Stadt und einkaufen gehen, ist auch in der Randlage gar nicht anders möglich. Und trotzdem diese Balance zu finden, es für die Menschen in der Lebensqualität zu steigern und den motorisierten Autoverkehr mit all den Nachteilen zurückzudrängen, ist, glaube ich, der richtige Weg und das Gebot der Stunde. Sonst werden wir unsere Klimaziele bestimmt nicht erreichen und auch die Lebensqualität in unseren Städten weiter verringern. Denn Leipzig wächst und damit wächst auch der Verkehr, wie Frau Theil richtig am Anfang schon bemerkt hat.
Im letzten Podcast haben Sie auch Hörerinnen und Hörer aufgerufen, Sprachnachrichten für diese Folge zu schicken. Und das passt ganz gut dazu, da haben wir diese bekommen.
Bitte machen Sie sich für Tempo 30 in Leipzig stark, damit der Straßenlärm reduziert wird und wir entspannter miteinander leben können. Vielen Dank und einen schönen Tag wünscht Nancy Soyer.
Das kommt schon fast wie gerufen. Das ist genau das Thema. Ich glaube wirklich fest daran, dass man mit Tempo 30 viel, viel an Sicherheit in unseren Städten erhöhen kann. Und wir dort, wo es irgend möglich ist, Tempo 30 auch einrichten sollen. Nicht nur vor Schulen und Kindertagesstätten und Altenpflegeheimen, sondern auch in allen Wohnortbeziehungen, in denen wir leben. Die Regelgeschwindigkeit sollte 30 sein. Die Ausnahme sollte die Hauptverkehrsadern mit höheren Geschwindigkeiten sein. Das wäre der richtige Weg und ich hoffe auf den Bundesgesetzgeber, dass er es ermöglicht.
Wer viel in Leipzig unterwegs ist, der diskutiert ja nun nicht nur über Verkehrsregeln, sondern vor allem auch viel über den Zustand der Straßen. Mir hat ein älterer Herr am Paunsdorf Center Folgendes berichtet.
Die Straßenverhältnisse, wenn Sie aus dem Urlaub kommen, können Sie die Augen zumachen und merken immer, dass Sie wieder in Leipzig sind. Ob Sie in Mölkau reinfahren, hier Balsdorf-Mölkau, oder in Holzhausen, oder auf den Süden kommen und kommen durch Zuckelhausen, Sie brechen sich bald die Ohren und das ist in keiner Stadt so schlimm wie in Leipzig.
Also Ihre Frage an den Oberbürgermeister?
Wann diese Straßenverhältnisse sich ändern und wenn ich nicht mit meinem Auto fahre, was er tut, um dann vielleicht den Nahverkehr im ländlichen Bereich attraktiver gestaltet.
Also ich raffe diesen O-Ton mal ein bisschen zusammen. Also hier stecken ja zwei Themen drin. Zum einen marode Straßen, auf der anderen Seite zu wenig ÖPNV in den äußeren Stadtteilen. Wie wollen Sie das denn anpacken?
Also erstmal muss ich dem Herrn recht geben. Also der Straßenzustand ist überhaupt nicht befriedigend. Und wir kriegen das kaum in den Griff, weil in der Tat das auch eine Frage der Finanzen ist. Widersprechen möchte ich ihm, dass es anderswo nicht viel, viel besser ist. Ich bin gerade in Mönchengladbach gewesen, ich war im Ruhrgebiet, ich bin in Köln. Wir haben insgesamt in Deutschland ein Problem mit der Infrastruktur und den Straßenverhältnissen, weil die Städte und die Kommunen zu wenig Geld haben für die bauliche Unterhaltung ihrer Straßen. Also stimmt und ich fürchte, in den nächsten Jahren wird es nicht sehr viel besser werden, weil uns in der Tat das Geld fehlt und die Finanzkrise dramatischer wird und auch der Bund und das Land uns in diesen Fragen im Regen stehen lässt. Wir erwirtschaften nicht das Geld, um die Straßen ordentlich zu sanieren. Die Alternative ist der öffentliche Nahverkehr und da versuchen wir in der Tat besser zu werden. Der Herr hat von Mölkau, von Holzhausen, von Zuckelhausen gesprochen. Ich gebe mal als konkretes Beispiel an der Endhaltestelle Meusdorf. Da gibt es eben Flexa mit einem Flexa-Mobil, was Sie per App ordern können, werden sie bis vor die Haustür gebracht. Nach Zuckelhausen, nach Holzhausen, nach Liebertwolkwitz. Und das haben wir in Wiederitzsch genauso und an anderen Stellen der Stadt. Das heißt, wir wollen stärker den öffentlichen Nahverkehr mit kleinen individuellen Lösungen verbinden, mit einer Elektromobilität, die den einzelnen Menschen in der Tat auch in den Randgebieten der Stadt bessere Chancen eröffnet, an den öffentlichen Nahverkehr angebunden zu werden. Das wird gut angenommen und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Aber auch hier, wir kommen an die Grenze der Finanzierbarkeit und man lässt uns von Bundseite und Landseite dort im Regen stehen. Mittlerweile zahlen wir 110 Millionen Zuschuss für den öffentlichen Nahverkehr und Sie können sich vorstellen, wie das weitergeht bei den treibenden Kosten.
Ich wechsle jetzt mal das Thema und zwar eins, das Familien, Kinder und Jugendliche betrifft. Und die Frage, wie zukunftsfest Leipzig eigentlich aufgestellt ist. Christina Bühling, also Mutter zweier kleiner Kinder, die hatte sie auch dabei, die hat Folgendes gesagt.
Ich arbeite in der Schule. Ich glaube, da fallen mir genug Sachen ein. Aber ich glaube, die Probleme, derer sich annehmen könnte, wären die Schulsozialarbeit, die weggekürzt werden soll, die wir ganz, ganz dringend brauchen. Dann Brandschutzordnung, die in Schulen durchgesetzt werden soll, für die aber die Stadt Leipzig kein Geld hat. Überhaupt Schulen sanieren, weil das unsere Zukunft ist. Ich meine, bildungstechnisch, da ist er jetzt nicht allein dafür verantwortlich, sondern auch das Land. Aber ja, ganz viele Sachen in die Richtung würden mir da jetzt einfallen. Aber ich denke, die drei sind schon mal die wichtigsten.
Also arbeiten wir uns mal ab. Wollen wir mit der Schulsozialarbeit anfangen?
Also erstmal bin ich bei Frau Bühling. Das Allerwichtigste ist die Kinder- und Jugendarbeit in einer Stadt. Und da geben wir auch das meiste Geld aus. Und da setzen wir ganz klar Prioritäten. Stichwort 1, Schulsozialarbeit. Die Schulsozialarbeit wird nicht gekürzt, sondern wir versuchen, die jetzt vorhandene Schulsozialarbeit nach einem bestimmten System von Bedarfen neu zu strukturieren, neu zu ordnen und insbesondere an Schulen, wo ein ganz besonderer sozialer Brennpunkt ist, noch mehr zu tun und mehr einzusetzen. Klammer auf, eigentlich, davon bin ich fest überzeugt, ist Schulsozialarbeit eine Aufgabe des Freistaates Sachsen, denn es ist eine Aufgabe, wo Lehrerinnen und Lehrer unterstützt werden müssen in unseren Schulen. Und weil das nicht genügend passiert, haben wir als Stadt Leipzig weit mehr getan, als der Freistaat sozusagen überhaupt finanziert und haben bis zu 90 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter an unseren Schulen unterwegs. Stichwort 2 war, glaube ich, das Thema Brandschutz. Wir tun viel für den Brandschutz. Wir haben im letzten Jahr als Gastgeber des Deutschen Turnfestes sehr, sehr viel in die Ertüchtigung von unseren Schulen in der Brandschutzfrage tun müssen. Weit über 12 Millionen Euro sind dort geflossen. Ich glaube, dass wir beim Brandschutz keinen großen Nachholbedarf haben. Dort sind wir relativ gut aufgestellt, auch bei den alten Schulen mit Rettungswegen, mit Meldesystemen. Ich bin sogar der festen Überzeugung, dass wir es teilweise übertreiben in diesem Land mit Brandschutzbedingungen und Bestimmungen, die an die Grenze dessen gehen, was man wirklich noch verstehen kann. Ich könnte da viele Beispiele bringen. Übrigens haben wir 16 verschiedene Brandschutzordnungen in diesem Deutschland, nämlich je nach Bundesland verschieden. Und das unterscheidet sich sehr. Aber dem Grunde nach, glaube ich, sind wir da nicht schlecht unterwegs und gut aufgestellt. Und das dritte Thema, das ist nun wirklich das Entscheidende. Wir haben sehr, sehr, sehr viel für Schulen investiert. Wir haben in den letzten 10 Jahren über 1 Milliarde Euro für Schulen ausgegeben, für neue Schulen. Aber in der Tat gibt es eine ganze Reihe von alten Schulen, die dringend weitere Sanierung brauchen, wo wir uns weiter auf den Weg machen müssen, um dort die Bildungsverhältnisse, die Angebote vor Ort zu verbessern. Unverdrossen arbeiten wir daran und planen auch im nächsten Haushaltsjahr wieder knapp 180 Millionen Euro für Schulen, für Kitas, aber vor allen Dingen für Schulen. Und ich werde da nicht müde. Wir brauchen mehr Hilfe wieder des Landes. Auch da lässt man uns ein bisschen im Regen stehen. Aber dem Grunde nach, glaube ich, haben wir hier sehr, sehr viel in den letzten Jahren getan und lassen nicht nach.
Wir bleiben mal noch bei dem Themenkomplex junge Leute, Schülerinnen und Schüler. Ich habe eine junge Frau auch im Braunsdorf Center angesprochen. Elise Hübner heißt sie und die habe ich gefragt, was möchten Sie fragen? Und es kam sofort wie aus der Pistole geschossen folgende Antwort.
Wir sind von einem Jugendprojekt, das sich als Jugend engagiert. Und unsere Frage ist, warum gibt es so wenig Orte, wo Jugend sich einbringen kann? Warum haben Jugendliche so wenig Möglichkeiten, Ideen umzusetzen? Weil selbst wenn wir Ideen haben, werden die nicht umgesetzt. Das ist meine Frage.
Jetzt würde ich gerne mal mit Elise Hübner weitersprechen, denn ich kenne ganz, ganz viele Möglichkeiten, als junger Mensch sich einzubringen. Nicht nur über das Jugendparlament und über die Kinderwerkstatt und über Beteiligungsformate in Schulen und in Einrichtungen, in soziokulturellen Zentren und in Jugendzentren, in offenen Treffs, sondern an vielfältigen Möglichkeiten, wo man an Planung teilnehmen kann, wo man einen Sitz und gehört wird. Im Jugendhilfeausschuss sind Vertreterinnen und Vertreter des Jugendparlaments mit am Tisch und können ihre Ideen und Anregungen einbringen. Und es gibt eine ganze Reihe von Projekten, die auch verwirklicht worden sind. Nicht zuletzt fällt mir ein, der Trinkwasserbrunnen in der Petersstraße. Also kurzum, da würde ich jetzt gerne mit Elise Hübner weiter drüber sprechen und ihr deutlich machen, Mitarbeit ist nicht nur möglich, sie ist erwünscht und es gibt ganz vielfältige Chancen.
Vielleicht ist es ja auch so eine Hausaufgabe, die wir als Stadt vielleicht auch nochmal mitnehmen müssen, vielleicht auch die Beteiligungsmöglichkeiten nochmal besser bekannt zu machen.
Ja, das kann gut sein. Vielleicht ist das wirklich zu unklar, nicht? Ein Jugendparlament wird leider von viel zu wenigen jungen Leuten gewählt. obwohl sie alle angeschrieben werden. Und wir sammeln vielleicht zu wenig für dieses wunderbare Projekt oder eine Debatte zu führen im Stadtrat. Wir haben so Spielformate, wo man auch Stadtrat spielen kann. Es gibt Führungen durchs Rathaus. Vielleicht müssen wir da nochmal ganz intensiv kommunizieren und über meine Kindersprechstunde hinaus auch in Schulen werben für das Thema Beteiligung und bringt euch an. Wir brauchen euch, denn die Demokratie lebt vom Mitmachen.
Wir wechseln mal das Thema, und zwar, was man inzwischen fast überall mitdenken muss, bei Verkehr, Wohnen oder Energie, ist der Klimaschutz. Und den treibt Dr. Mike Mattheis um.
Das Thema ist immer CO2, Negativemissionen in der Stadt. Wie kann man das erreichen? Mit dem kommunalen Wärmeplanung, wie kann die Stadt klimaneutral werden?
Ja, Klimaneutralität, das klingt oft sehr abstrakt, betrifft aber am Ende unser aller Alltag. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Schritte auf diesem Weg?
Ja, vielleicht nochmal einleitend. 60% unserer gesamten CO2-Belastung in der Stadt kommt durch das Heizen, durch die Energie, die wir in unseren Wohnungen, in unseren Häusern brauchen. Das heißt, wenn es uns nicht gelingt, Wärme ohne fossile Brennstoffe zu organisieren, werden wir niemals es schaffen, klimaneutral oder fast klimaneutral zu werden. Hier ist der größte Hebel, um etwas zu verändern. Wir sind deswegen als Städte über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Deutschland aufgefordert, bis zum 30. Juni eine Wärmeplanung vorzulegen. Diese Wärmeplanung soll den Pfad zeigen, wie eine Stadt bis 2045 klimaneutral werden kann. Also 45 klingt noch weit hin. Ist aber gar nicht so weit, wenn man es mal richtig überlegt. Es sind gerade mal 18 Jahre, die wir Zeit haben, von Gas und Erdöl umzustellen auf grüne Energie, auf Fernwärme, die aus grüner Energie gewonnen wird, weg vom Gas hin zu elektrischen Lösungen, zu Kraft-Wärme-Kopplungen, zu Geothermie, zu unterschiedlichen Möglichkeiten, Strom zu produzieren und Wärme zu nutzen. Wir haben uns diese Aufgabe gestellt, wir haben den Plan jetzt vorgelegt. Dort ist bis ins Quartier, bis in den Block hinein vorgedacht, was die zukünftige Lösung sein kann für diesen Stadtteil, für dieses Quartier, für diese Straße. Und ich glaube, dass Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, Vermieterinnen und Vermieter und damit auch die Mieterinnen und Mieter ziemlich schnell Klarheit haben werden, was die zukünftige Versorgung und Energienutzung in ihrem Quartier ist. Wir setzen sehr stark auf Fernwärme. Fernwärme ist das Mittel der Wahl. Es ist die eleganteste zentrale Lösung, um in der Tat Wärme auch grün zu produzieren. Das heißt, wir werden jetzt aus Leuna Abwärme bekommen, die wir nutzen, bevor die in die Luft geblasen wird. Wir werden auf grüne Gase setzen bei der Produktion von Fernwärme, sodass wir etwa 60% der Leipzigerinnen und Leipziger mit Fernwärme versorgen werden können. In etwa 10 bis 15 Jahren, wenn es uns gelingt, auch die Förderbedingungen, das Kapital aufzutreiben, das dafür notwendig ist. Und der Rest wird sicherlich dann mit Wärmetauschern und mit Stromlösungen, auch mit Insellösungen, mit Nahwärmenetzen funktionieren können. Wir müssen weg vom Gas, wir müssen weg vom Erdöl aus drei Gründen. Einmal, es ist eine Umweltbelastung, die ungeheuerlich ist. Die CO2-Ausstöße sind sehr, sehr hoch. Zweitens, wir sind abhängig von Staaten, von denen wir eben nicht abhängig sein wollen. Denken Sie an das russische Gas, denken Sie an irakisches Öl. Wir müssen raus aus dieser Abhängigkeit. Und das Dritte ist, wir wollen einfach auch preislich und wirtschaftlich etwas Vernünftiges tun, was der Umwelt nützt und am Ende auch dem Geldbeutel. Energie wird teurer, ohne Zweifel. Und die beste Lösung ist, das mit grüner Energie zu versuchen, zu dämpfen, diese Teuerung.
Und beim Thema Klimaneutralität, abgesehen von diesem Heiz-, von diesem Wärmethema, was macht die Stadt Leipzig noch?
Wir versuchen natürlich beim Verkehr als zweiter großer Emissionstreiber Einfluss zu nehmen. Da sind wir beim Tempo 30, was wir eben hatten, bei Verkehrsberuhigung, bei öffentlichem Nahverkehr, bei Fahrradfahren. Das sind die beiden Haupthebel. Wenn wir das bewältigen würden, Wärme, Energie und Verkehr, dann wären wir, glaube ich, in einem ganz, ganz richtigen, guten Pfad und könnten schon zu 90% die CO2 Belastung fast auf Null senken.
Dazu passt ganz gut jetzt Klaus Dieter. Der fragt sich nämlich so ein bisschen, wie diese Stadt lebenswert bleiben kann und vielleicht auch bezahlbar.
Ich finde eigentlich Leipzig sehr schön. Also es ist attraktiv, schön, es wird viel getan.
Also Sie sprechen eigentlich dem Oberbürgermeister damit Ihr Lob aus?
Würde ich sagen, ja. Na klar gibt es irgendwo kleine Ecken und Kanten, die noch beseitigt werden müssen. Aber vielleicht kann er mehr für die Wirtschaft tun, für die Arbeitslosen, dass da irgendwas geschieht, dann das Wohnungsbauprogramm vielleicht in der Richtung.
Das sind ganz gute Stichworte nochmal, ne? Also der Wohnraum ist knapp, der wirtschaftliche Druck nimmt zu. Welche Themen haben davon so aktuell für Sie Vorrang?
Also Herr Dieter hat, glaube ich, das ganz entscheidende Punkte benannt, ja. Für die Leipzigerinnen und Leipziger ist das Thema Wohnen das Thema Nummer eins. Man macht sich Sorgen um die Bezahlbarkeit von Wohnraum. Die Stadt ist so rasant gewachsen, über 630.000 Menschen in 10 Jahren, 100.000 dazugekommen. Das heißt, der Wohnraum ist knapp geworden, die Preise gehen nach oben. Wenn ich umziehe, spüre ich das schmerzhaft. Das heißt, wir brauchen hier objektbezogene Wohnraumförderung für sozialen Wohnungsbau, für die ich kämpfe, für die wir uns einsetzen. Wir brauchen Subjektförderung, also Wohngeldmöglichkeiten, um Menschen mit einem kleinen Geldbeutel zu unterstützen. Wir brauchen darüber hinaus Milieuschutz, um Verdrängungsmechanismen versuchen zu durchbrechen in einem Viertel. Ja, und ein ganzes Bündel, einen ganzen Strauß von Maßnahmen, den man in diesem Zusammenhang denken kann. Und dafür notwendig ist, damit wir das nötige Geld haben, wirtschaftliches Gedeihen und wirtschaftlicher Wachstum. Und da sind wir beim Punkt, wie gelingt es uns Ansiedlungserfolge, wie gelingt es uns neue Unternehmen in der Stadt anzusiedeln, bestehende aufzubauen, auszubauen, zu unterstützen, den Mittelstand zu stärken, damit Eigenkapital ist, um auch mal eine Krise zu überwinden und am Ende Arbeitslosigkeit zu beseitigen. Denn das ist für die Sozialkassen natürlich ein großes Problem und für den einzelnen Menschen, der arbeitslos wird, eine Riesenherausforderung. So, das sind die Aufgaben, die beschrieben werden von Herrn Dieter und genau dem müssen wir uns stellen. Und auch der nächste Oberbürgermeister, die nächste Oberbürgermeisterin wird diese drei Aufgaben vordringlich auf der Agenda haben müssen. Es geht gar nicht anders. Wohnen, Wirtschaft, soziale Sicherung.
Viele Menschen, die hier leben, die wünschen sich nicht nur bezahlbaren Wohnraum oder gute Arbeit, sondern auch das Gefühl, wirklich dazuzugehören. Mir hat eine Ukrainerin dazu diesen Gedanken mitgegeben.
Ich glaube es nicht. So, mein Deutsch ist nicht so gut, um so richtig so eine Frage richtig zu formulieren. Ja, weißt du.
Ich finde, es klingt sehr gut.
Ja, aber so eine Frage wäre es, ob so die Menschen mit Migrationshintergrund so eine deutsche Staatsangehörigkeit schneller bekommen könnten. Ja, wäre es gut, wenn wir so ein ganz einfachen Weg so hätten, um so die deutsche Staatsangehörigkeit zu bekommen.
Tja, die Frage nach Integration und Einbürgerung beschäftigt viele. Natürlich, die Bundesebene spielt da ihre eigene Rolle, aber welche Möglichkeit haben wir als Stadt Leipzig, Menschen mit Migrationsgeschichte das Ankommen und ja das Teilhaben leichter zu machen?
Also insgesamt ist der Weg nicht so einfach, in der Tat. Viele müssen dann auch eine Prüfung bestehen, wo ich nicht weiß, ob jeder Deutsche, der schon seinen Pass hat, diese Fragen beantworten könnte. Aber ich will das nicht wegschieben, was unsere Aufgabe ist, in der Tat schneller zu werden. Wir haben riesige Wartezeiten. Menschen warten teilweise 3 bis 5 Jahre auf ihre Einbürgerung. Das liegt an unserer Personalsituation. Das liegt auch an einem Einbürgerungsgesetz, was geändert worden ist, was rückwirkend ganz viele Menschen in die Lage versetzt hat, mit 2 Pässen sozusagen leben zu können und damit eine deutsche Staatsangehörigkeit zu beantragen. Ziel ist es hier wirklich deutlich schneller und zügiger, das abarbeiten zu können. Wir haben jetzt 16 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt im letzten Jahr dafür. Ich hoffe, dass wir es langsam schaffen, zumindest in eine 2-Jahres-Kurve zu kommen und dann dem einzelnen Menschen eine Perspektive zu geben. Ich finde es großartig, wenn man sich entscheidet, hier zu leben und dann auch Deutsche oder Deutscher zu werden. Und ich glaube, das kann man sich, wenn man mit einem deutschen Pass geboren wird, gar nicht vorstellen, was das für eine Sehnsucht auch bedeuten kann.
Ich könnte Ihnen jetzt noch viele andere Fragen vorspielen, aber wir müssen jetzt auch leider zum Ende kommen. Eine letzte Frage, die habe ich noch, und zwar von den Klassen 6a und 6b der 125. Oberschule in Reutnitz-Thonberg. Die haben ihnen einen Brief geschrieben mit einem ganzen Fragenkatalog. Und eine davon, die lese ich mal vor. Wenn Sie einen Wunsch für Leipzig frei hätten, welcher wäre das? Ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort.
Ach, das ist eine schöne Frage. Kinder wünschen sich ja immer dann einen Wunsch, der wieder unzählige Wünsche hat. Aber ich versuche es wirklich mal auf einen Wunsch zu reduzieren. Das Allerschönste wäre, wenn Menschen in unserer Stadt voller Respekt und in Achtung der Würde des anderen miteinander leben könnten und wollten, im Dialog aufeinander zugehend und sehr, sehr demokratisch miteinander, bunt, vielfältig, frei, offen diese Stadt weiterentwickeln können. Das wäre das Allerschönste.
Das war Leipzig und Leute. Heute einmal andersherum. Vielen Dank, Herr Jung, für Ihre Offenheit und danke an alle, die sich hiermit zu Wort gemeldet haben. In der nächsten Folge übernimmt der Chef dann wieder selbst. Herr Jung, vielleicht wollen Sie schon mal Ihren nächsten Gast ankündigen.
Ja, sehr gerne. Und erstmal vielen Dank, Frau Knabe, an Sie. Sie haben mich sehr fachkundig befragt. Vielen Dank dafür. In der nächsten Sendung will ich wieder fragen und einen Menschen kennenlernen, der Leipzig bewegt. Ich habe General Rode, Olaf Rode, eingeladen. Er führt das Ausbildungskommando der Bundeswehr hier in Leipzig. Und Sie wissen alle, wie die Bundeswehr plötzlich wieder in das Zentrum unserer Aufmerksamkeit gerückt ist. Wir sprechen über Sicherheit in unsicheren Zeiten, über die Rolle der Bundeswehr in der Gesellschaft, über den Wehrersatzdienst und die Wehrpflicht. Also kurzum, es gibt viel zu besprechen bei dem Thema Sicherheit und äußere Sicherheit und Bundeswehr. Außerdem geht es um den Nationalen Veteranentag. Das ist ein ganz junger Gedenktag hier in Deutschland. Um was das ist, na gut, das werden wir dann sehen.
Das klingt spannend. Wir sagen danke fürs Zuhören. Tschüss und auf bald.
Auf bald.
Das war Leipzig und Leute, der Podcast mit dem Oberbürgermeister.